Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich, dass ich jetzt wieder mal predigen darf. Mir ist aufgefallen, dass ich mir letztes Mal gar nicht vorgestellt habe. Also ich bin zwar schon ein wenig länger als ein Jahr in der Gemeinde, aber ich habe mir gedacht, stell mich trotzdem nochmal vor. Ich heiße Nikolas, komme aus Klagenfurt und arbeite jetzt in Wien, bin seit circa 2 Jahren da und ich arbeite in einem Verein, wo ich Kindern in Mathe helfe. Also ich bin ein Lernbetreuer und helfe beim Verstehen. Und ich ziehe dieses Monat wieder nach Klagenfurt. Also ihr habt mich nicht mehr so lange, aber deswegen freut mich es umso mehr, dass ich hier in dieser Gemeinde zum ersten Mal auch Predigten haben dürfen und jetzt meine zweite Predigt halten darf. Ja. Und der Bibeltext geht heute über Verstehen. Ich habe es einmal benannt mit Jesus verstehen oder nicht. Und um da jetzt davor anzufangen, Verstehen ist, wir wollen irgendwie alle verstanden werden. Verstehen ist etwas Wichtiges für uns. Wir wollen auch andere verstehen. Wir wollen verstehen, was sind ihre Grundmotive, warum machen sie etwas. Oder in meiner Arbeit hängt es auch sehr viel mit Verstehen zusammen. Wenn Kinder etwas nicht verstehen, helfe ich ihnen auch. Ich probiere es ihnen anders zu erklären und vielleicht verstehen sie es dann oder noch immer nicht, dann probiere ich es nochmal irgendwie anders zu erklären. Und so auch bei uns, also Jesus verstehen oder auch nicht verstehen. Und um jetzt anzufangen, würde ich einmal den Bibeltext vorlesen. Wir befinden uns in Markus 8, 10 bis 21. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnte, stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum? Da sieht man es nicht so gut. Ich nehme kurz selbst die Folien und lese es von da weiter. Passt. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr in die andere Seite des Sees. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach. Wie viel Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Ich habe die Predigt in 3 Teile unterteilt und die sind alle mit einer Frage überschrieben. Einmal, verstehen die Pharisäer Jesus? Verstehen die Jünger Jesus? Und verstehen wir Jesus? Und um da jetzt gleich mit dem ersten Punkt anzufangen oder der ersten Frage, verstehen die Pharisäer Jesus? Lese ich jetzt noch mal kurz den ersten Teil, wo es um die Pharisäer geht. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Okay. Wenn wir das jetzt so lesen und ein wenig den Hintergrund von der Beziehung von Jesus und die Pharisäer sehen, dann sehen wir, okay, sie streiten eigentlich immer mal wieder. Aber dieses Streitgespräch ist jetzt eigentlich sehr besonders. Wenn man drüber liest, hört es sich vielleicht nicht so brisant an, aber es ist extrem geladen. Also die Pharisäer kommen auf Jesus zu und wollen ihn eine Falle stellen. Sie fordern ein Zeichen vom Himmel. Was ist dieses Zeichen vom Himmel? Das Zeichen vom Himmel ist ein Wunder von Gott. Also, dass Jesus sich zeigt, er ist ein Prophet Gottes oder er ist ein Mann Gottes, indem er ein Wunder macht, also ein Zeichen vom Himmel. Aber das ist recht spannend, weil Jesus wir haben im Markus über sehr, sehr viele Wunder gelesen. Also wir wissen, dass Jesus sehr viele Wunder tut. Und die Pharisäer wissen es eigentlich auch. Und um noch kurz in einer anderen Stelle mehr einen Überblick zu haben, lesen wir jetzt noch Matthäus 16,1. Also eine Parallelstelle. Die Pharisäer und die Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie forderten ihn auf, ihnen mit einem Zeichen vom Himmel zu beweisen, dass er von Gott gesandt war. Also hier sieht man auch nochmal genauer die Erklärung, was dieses Zeichen vom Himmel ist. Und wir sehen auch, dass es nicht nur die Pharisäer sind, sondern auch die Sadduzäer. Also man kann sich es vorstellen, die geistliche Elite, die Pharisäer, so gesagt die Konservativen und die Sadduzäer, eher die Liberalen, verbinden sich beide gegen Jesus und wollen ihn beide diese Falle stellen und wollen beide, dass er sich beweist, dass er ein Mann von Gott ist, mit einem Wunder. Und wenn er ihnen, so gesagt, kein Zeichen gibt, können sie auch wieder sagen, okay, dann ist er halt nicht von Gott. Weil ich früher angesprochen habe, dass es eigentlich eine Farce ist, dass sie ihn die Frage stellen, zeig uns mal ein Wunder, gib uns mal ein Zeichen vom Himmel. Habe ich hier eine Auswahl an Wunder von Jesus aufgeschrieben, die wir jetzt alle im Markus-Evangelium schon gehört haben, beziehungsweise schon gelesen haben. Wir haben die Heilung eines Besessenen. Wir haben die Heilung der kranken Schwiegermutter von Petrus, von einem Aussätzigen, von einem Gelähmten, von einem Menschen mit einer verdorrten Hand, die Stillung des Sturmes, die Auferweckung eines Kindes, die Speisung der 4000 und die Speisung der 5000. Jesus hat noch viel mehr Wunder vollbracht. Ich habe jetzt hier nur eine Auswahl aufgeschrieben. Und auch wenn man sich die Speisung der 4000 und die Speisung der 5000 anschaut, ist es so, eigentlich erinnert es sehr auch wieder an die Zeit im Alten Testament, wo Gott ihnen Manna gegeben hat, wo sie in der Wüste sind. Also er hat ihnen etwas zu essen gegeben. Das haben wir auch hier bei Speisung der 4000 und Speisung der 5000. Dann es ist so spannend, dass die Pharisäer ihm dann sagen, hier, zeig uns doch irgendein Zeichen. Sie wissen von dem Ganzen genau, weil sie beobachten Jesus schon sehr lange. Und es ist auch sehr spannend, weil sie beobachten, sie wissen von den Wundern, aber sie probieren, seine Wunder klein zu halten. Zum Beispiel, wenn wir Markus 3,22 hernehmen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Beelzebub. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Also sie sehen, okay, er heilt Besessene, aber okay, das macht er mit Hilfe des Teufels. Also ich finde es einfach so faszinierend, wie sie sich gegen Jesus stellen wollen, mit allen Mitteln gefühlt. Oder auch wenn wir, deswegen sehen wir, dass in Markus 3,6 sich die Pharisäer schon sehr schnell entschieden haben, Jesus zu beseitigen. Also die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Also sie haben schon sehr früh etwas gegen Jesus gehabt, weil er einen Autoritätsanspruch gestellt hat und den haben sie einfach nicht in Jesus gesehen. Also er war einfach eine sehr große Bedrohung für sie. Und um es noch auf die Spitze zu treiben, also verschließen sie nicht nur ihre Augen von den Wundern oder probieren ihn einzustellen, dass er mit dem Teufel zusammenarbeitet, sondern sie wollen auch seine Wunder oder die Beweise von seinen Wundern beseitigen. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 12, 9 bis 11. Da geht es um die Auferstehung von Lazarus, also um die Auferweckung von Lazarus durch Jesus. Als unter den jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Also, ja, sie wollten Jesus einfach keinen Raum geben. Sie haben aus tiefstem Herzen etwas gegen Jesus gehabt, weil sie ihn nicht erkannt haben. Da ist dann Jesus seufzte tief. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Nach dieser Herzenshaltung der Pharisäer. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Das ist dann auch eine sehr harte Antwort von Jesus. Weil er auch, ja, er versteht sie, er seufzt, weil er einfach in ihre Herzen sieht und auch eine gewisse Traurigkeit über sie hat, dass sie so auf einen falschen Weg sind, dass sie ihn einfach nicht erkennen wollen. Also es gibt schon ein paar Pharisäer, die Jesus zuhören wollten und die interessiert sind, also die auf einen guten Weg sind. Aber sehr viele haben sich gegen Jesus verschworen. Und jetzt, wenn er sagt, ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden, klingt es sehr hart und es ist eine Androhung von Gericht, Gottesferne. Wenn Gott keine Zeichen mehr wirkt, wenn ihr keine Zeichen mehr sieht, dann ist Gott nicht bei euch. Und das kennen die Pharisäer eigentlich schon sehr gut. Zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, also wenn Jesus kommt, sind 400 Jahre Gottesstille. Und um das noch kurz in einer Parallelstelle zu schauen, also um ein wenig ein größeres Bild zu haben, lesen wir noch Matthäus 12, 38 bis 40. Da sagten einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewendet hat, aber es wird dir kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. So gesagt, hier sehen wir noch, Jesus sagt ihnen, okay, ihr kriegt kein Zeichen außer das Zeichen des Jona. Jona war dieser Prophet im Alten Testament, der dann von einem großen Fisch verschluckt worden ist und dann nach 3 Tagen wieder ausgespuckt worden ist und in Ninive gepredigt hat. Und sehr viele sind dann haben sich wieder zu Gott bekannt. In unserem Fall spricht hier Jesus prophetisch über seine Grablegung und Auferstehung. Wenn er hier über den Menschensohn redet, redet er über sich. Also er sagt, dass er 3 Tage unter der Erde sein wird und dann kommt er wieder. Aber jetzt, weil wir uns ja mit Markus Evangelium beschäftigen, ist es Markus verwendet das nicht. Also Markus zeigt jetzt nicht oder gibt nicht diese Hoffnung her, sondern er endet mit, ihr kriegt einfach kein Zeichen mehr. Und er setzt dadurch einen Fokus auf, wenn ihr euch gegen Gott wendet, folgt Gericht und es folgt Gottesferne. Und darauf liegt Markus den Fokus. Ich wollte jetzt nur noch eine kleine Hoffnung reinbringen. Und dann kommen wir wieder zur Hauptfrage von diesem ersten Teil. Verstehen die Pharisäer Jesus? Okay. Wir haben gehört, die ganze geistliche Elite, die Pharisäer, die Sadduzäer und die Herodianer verbünden sich gegen Jesus. Sie wollen ihn in eine Falle stellen, um ihn zu töten. Sie wollen ihn nicht annehmen. Also es ist eigentlich klar, sie verstehen ihn leider nicht. Sie wollen ihn nicht verstehen. Sie haben ein falsches Bild in dieser Hinsicht und sehen ihn einfach nicht als diesen Messias, der er ist. Sie wissen, dass ein Messias kommt, aber sie sehen nicht, dass Jesus dieser Messias ist. Dann können wir bei unserer Textstelle weitergehen. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. So, auch wir gehen jetzt auch, oder wir fahren jetzt auch zur nächsten Frage weiter. Verstehen die Jünger Jesus? Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärft Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Hier ist es, dass Jesus das Bild des Sauerteigs verwendet. Und der Sauerteig ist ein, oder um Sauerteig zu machen, nimmst du Mehl, also einen Haufen Mehl, Wasser dazu und ein wenig Sauerteig, gibst ihn dazu, mengst alles durch und hast dann sehr viel Sauerteig. Also es ist, du hast diesen Ursauerteig, so gesagt, oder einen Teil von Sauerteig, den du immer wieder verwendest, um dann immer wieder mehr Sauerteig zu machen. Und so gesagt, Sauerteig ist erstmal nichts Negatives oder nichts Gutes. Also es ist nicht wertend, sondern es heißt nur, es wird alles durchsäuert. Da kurz, Matthäus 12, 33, da haben wir das Gleichnis vom Sauerteig. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Also hier sehen wir, dass Sauerteig für etwas Gutes verwendet oder als Beispiel für das Himmelsreich, also für etwas Gutes, genommen wird, dass sich das Himmelsreich so ausbreitet wie Sauerteig. Und in unserem Fall haben wir den Sauerteig der Pharisäer und den Sauerteig des Herodes. Und er warnt sie davor, also hat es eher einen negativen Touch. Und um das hier, uns jetzt ein wenig anzuschauen, was könnte dieser Sauerteig des Herodes sein, lesen wir ein wenig früher im Markus-Evangelium, Markus 6, 20, 26 und 27. Also da geht es und die Köpfung von Johannes den Täufer. Denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte, und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Also Herodes hat gut gedacht von Johannes dem Täufer. Er hat ihn gern zugehört, obwohl er ihn angeprangert hat und ihn seine Sünden offengelegt hat. Aber Herodes war es wichtig und er hat ihm gern zugehört und ihn als heiligen Mann erkannt. Dann 26 bis 27. Der König war bestürzt, doch weil er von seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Johannes zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Da war es, dass Herodes dann auf den Willen seines oder der Tochter seiner Frau hat er dann Johannes den Täufer enthauptet. Und eigentlich lesen wir ja in 20, dass er gut von ihm gedacht hat und ihn als heiligen Mann erkannte. Warum war jetzt plötzlich dieser Gesinnungswechsel da? Das lesen wir genau da in 26. Doch weil er von seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Also Herodes hat einfach eine große Menschenfurcht gehabt. Ihm war wichtig, wie die anderen Leute über ihn gedacht haben. Er hätte sich auch dagegen wehren können und sagen, nein, Johannes bringe ich nicht um. Aber er hat sich dafür entschieden, ihn dann doch umzubringen. Also da könnte man es sehen, dass der Sauerteig des Herodes eine gewisse Menschenfurcht ist. Oder sich zu sehr von der Welt, von seinem Umfeld zu beeinflussen zu lassen. Dann gehen wir noch zum Sauerteig der Pharisäer. Da lesen wir auch in Markus 7, 6 bis 8. Jesus gab ihnen zur Antwort, den Pharisäern, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genauso ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Also hier sehen wir wieder, dass es menschenzentriert ist. Die Pharisäer waren eigentlich sehr gottesfürchtig. Sie wollten alles richtig machen. Aber sie haben diese menschlichen Vorschriften gehabt oder Überlieferungen, die so gesagt einen äußeren Zaun nochmal um die Vorschriften Gottes gebaut haben. Also, dass sie ja nicht etwas Falsches machen. Wenn es etwas wäre, okay, ich nehme jetzt ein Beispiel, das nicht existiert, man darf keinen Apfel essen, dann würden sie schauen, okay, den Apfel würde ich nicht essen, indem ich den Apfel nicht anfassen darf. Das heißt, ich gehe weg und würde, das neue Gebot ist, den Apfel nicht anzufassen. Und um das, so gesagt, nochmal zu beschützen, ist es, okay, ich darf den Apfel nicht mal ansehen. Und so geht es dann immer weiter weg von was eigentlich das Hauptgebot wäre. Das haben wir auch damals gesehen, wo es um die Sabbatfrage gegangen ist. Da war es auch so, dass der Sabbat eigentlich für uns Menschen da ist, dass wir ruhen und vor Gott ruhen. Und die Pharisäer haben dann daraus gemacht, dass du ja nichts machst, weil du sollst unbedingt ruhen. Ja. Dann Ihr habt doch Augen, könnt ihr nichts sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nichts hören. Erinnert euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach. Wie viel Körper voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körper voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts. Also hier ist es jetzt ähnlich wie in meiner Arbeit, dass wenn die Kinder etwas nicht verstehen, probiere ich es ihnen anders zu erklären oder probiere ihnen Hinweise oder Tipps zu geben, wie sie vielleicht etwas leichter erkennen können. Und hier in unserem Fall gibt Jesus seinen Jüngern Hinweise auf das, was sie erlebt haben. Dass sie sich erinnern sollen an die Speisung der 4000 und an die Speisung der 5000. Und sie sollen sich erinnern an das, was sie gemacht haben. Also sie waren dann zuständig, um die Körbe oder halt um die Brotreste aufzusammeln und in die Körbe zu legen. Also sie waren da wirklich beteiligt und sie haben es nicht nur gehört, sondern sie waren dabei und haben es auch angegriffen. Sie haben dieses Wunder gemerkt. Und da, das ist dann auch recht lustig zu sehen, wenn sie da dabei, oder sie wissen ja, dass sie dabei waren, jetzt erinnern sie sich sehr gut an diese Situationen, dass wenn sie wissen, sie sind mit Jesus, dem Essensvermehrer, schlechthin im Boot und haben ein Brot, das müsste ausreichen. Also wenn er 5000 mit 5 Brote satt gemacht hat, dann müsste ein Brot locker für 12 reichen. Ja, da ist es dann recht spannend. Und hier endet Markus mit, begreift ihr immer noch nicht. Also verstehen sie immer noch nicht. Wenn wir jetzt kurz die Parallelstelle anschauen, Matthäus 16, 12, da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollen sich von dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also hier sehen wir, die Jünger haben es anscheinend am Ende kapiert, aber wieder hier in Markus legt hier einen anderen Fokus. In Markus geht es darum, ihr sollt verstehen, wenn ihr nicht versteht, seid ihr noch immer dort, wo auch die anderen sind. Und kurz, um wieder zu unserer oder zu der Frage zu kommen, verstehen die Jünger Jesus? Ich würde es beantworten mit ja, mit etwas Hilfe, also ja, mit Jesus seiner Hilfe. Sie erinnern sich an Dinge, welche sie mit Jesus erlebt haben. Das hilft ihnen sehr. Und es war wichtig, Jesus hat sie gewarnt vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Also vor Menschenfurcht und vor menschlichen Überlieferungen. Dass der Mensch im Zentrum ist. Der Mensch sollte nicht im Zentrum sein, sondern Gott sollte im Zentrum sein. Danach zu der letzten Frage, verstehen wir Jesus? Und da habe ich ein paar Gegenbeispiele gebracht oder halt Vergleiche, dass wir sehen. Also auf der anderen Seite sehen wir von den Pharisäern nicht sehen wollen und von den Jüngern eine Bereitschaft zu hören. Sie wollen es ja verstehen und Jesus hilft ihnen da auch. Also auch, dass wir eine Bereitschaft zum Hören haben sollen. Dass wir uns auf Gott einlassen sollen und einfach nicht wegsehen sollen. Ja. Dann Menschenfurcht versus Gottesfurcht. Dass wir keine Angst vor unserem Umfeld haben sollen, wie wir gesehen werden von anderen. Wer wir in unserer Gesellschaft sind, sondern es ist wichtig, dass wir unsere Augen auf Gott heben, dass wir wissen, wer wir in Gott sind. Dass wir ja auf Gott schauen und Gott im Zentrum haben. Menschliche Vorschriften versus Gottes Gebote. Hier ist es auch wieder, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dem hineinfallen und denken, dass wir uns an menschliche Vorschriften halten sollen und nicht an Gottes Gebote. Es ist wichtig, sich mit Gottes Gebote, mit Gottes Satzungen, wie Gott ist, auszukennen. Es ist wichtig, in der Bibel zu lesen, Gott zu erfahren und nicht nur auf Menschen zu hören, die Gott weitergeben. Es ist gut, aber es ist sehr wichtig, dass wir wirklich tief verwurzelt in Gottes Wort sind und dadurch auch wieder Gott im Zentrum haben. Okay, und dann das Letzte erübrigt sich ein bisschen. Mensch im Zentrum versus Gott im Zentrum. Ja, wir sollen Gott im Zentrum einfach haben. Gott ist derjenige, auf den wir schauen können und der uns auch hilft. Und so gesagt, verstehen wir Jesus wie bei den Jüngern, ja, mit Gottes Hilfe. Amen.